Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen den nächsten Vortrag hören, wollen uns wieder auf Gottes Wort konzentrieren. Und diesmal geht es um das Thema die unbiblische Befreiungsseelsorge und der Weg zu echter Befreiung. Ich möchte am Anfang ein Bibelwort lesen aus dem Johannesevangelium, aus dem 8. Kapitel, 2 Verse. Vers 31 und 32 und dann der Vers 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann in Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das sind diese Verheißungen, diese verbindlichen Zusagen des herrlichen Sohnes Gottes, auf die wir ganz fest bauen dürfen, auch in der ganzen heiklen Frage, ja, dämonischer Belastungen, Einwirkungen auf Gläubige. Nun, genau darum geht es ja, dass dort, wo wir heute Nachmittag schon gesehen haben, grundsätzlich von der Stellung her, ist ein Kind Gottes, ein wahrer Gläubiger, befreit aus der Macht, dem Machtbereich, dem Zugriff der Finsternis. Er darf angefochten werden, aber er darf nicht angetastet werden. Er darf versucht werden, aber er darf nicht bezwungen werden, dass irgendwelche Mächte eine Kontrolle über ihn ausüben. Das geht nicht vom Grundsatz her, den wir gelesen haben. Kolosser 1, Vers 13, unsere Stellung in Christus, herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und wisst ihr, das ist auch dieser Punkt, die Wahrheit macht euch frei. Diese ganze Dämonenseelsorge, diese falsche unbiblische Seelsorge, die da letztlich darauf hinausgeht, ja, aber es gibt ja doch Christen, die dämonisiert sind, die von Finsternismächten geplagt und belästigt werden. Und wenn es die gibt, dann müssen wir doch da diese Geister austreiben, so wie der Herr Jesus und die Apostel auch Geister ausgetrieben haben. Das ist Befreiungsseelsorge. Und die Grundlage dieser Befreiungsseelsorge ist im Prinzip Erfahrungstheologie. Und Erfahrungstheologie ist immer falsch, führt immer in die Irre. Wir müssen vom Wort ausgehen, von der Lehre. Wenn der Herr Jesus uns sagt, wenn ihr in mir seid, wenn ihr mir angehört, dann seid ihr frei, dann muss ich das im Glauben annehmen. Und wenn es Erfahrungen gibt, die dem scheinbar widersprechen, dann muss ich die Erfahrungen nach dem Wort Gottes ausrichten und nicht das Wort Gottes zurechtbiegen nach den Erfahrungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da gibt es nun Leute, die sagen, ich bin Christ, und auf der anderen Seite bekennen sie, dass sie offenkundige dämonische Einwirkungen haben. Nun, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt einen Bereich, da werden wir morgen drauf kommen, wo der Feind uns anfechten und versuchen darf. Ja? Der Herr Jesus schützt uns vor dem Zugriff des Teufels, vor der Macht und Herrschaft des Teufels, aber er lässt zu, dass wir ab und zu versucht werden vom Feind, dass er uns bedroht als der brüllende Löwe, dass er uns zur Sünde versucht als die Schlange und dass er auch verführerisch manchmal auftritt als ein Engel des Lichts. Da haben wir in der Waffenrüstung Gottes das von Gott geschenkte Gegenmittel, da dürfen wir überwinden. Aber das ist normal. Und dann gibt es Bereiche, die sind nicht normal. Die sind im Grund bedeuten die, dass da Christen unter Einwirkungen von finsteren Geistern stehen, was nicht biblisch normal ist. Zum Beispiel, wenn Leute zwanghafte Gedanken oder Zwangshandlungen haben, wenn sie nicht mehr Herr ihrer selbst sind, denn die Frucht des Geistes, die letzte Frucht, ist Selbstbeherrschung. Ja? Herrschaft über sich selbst, Selbstkontrolle. Das ist eine Frucht des Geistes, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Wenn ein anderer Geist die Kontrolle übernimmt, dass da Stimmen kommen, dass die Leute ihr Bewusstsein verlieren und solche Sachen, dann ist es Ausdruck von Dämonie und dann stimmt da was nicht, ganz klar. Ja? Es gibt also Fälle, wo zum Beispiel auch Lästergedanken, innere Stimmen, dass die Leute, was weiß ich, irgendwelche finstere Gesichter sehen, gequält werden in irgendeiner Weise, das ist nicht normal. Das kann der Teufel bei einem Kind Gottes normalerweise nicht machen. Solche Dinge gibt es aber. Es gibt auch Leute, die wirklich Besessenheitssymptome haben, also auch in dem Sinn, den ich vorher geschildert habe, dass die zum Beispiel unkontrolliert sich bewegen, dass die hellseherische Offenbarungen haben, dass auch ein Stück von mir aus Leute, ja, da plötzlich eine Männerstimme aus denen rausspricht oder solche Sachen. Das ist Besessenheit. Nur, jetzt ist die andere Frage. Wenn ich weiß, dass ein Kind Gottes nach der Lehre der Bibel nicht besessen sein kann, weil er aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet ist, dann kann ich nicht von der Erfahrung her sagen, naja, dann ist es vielleicht doch anders, als die Bibel lehrt. Sondern muss ich ganz einfach sagen, Moment, und das ist das, was ich auch jedem empfehle, wenn es echte Besessenheitssymptome gibt, dann muss ich einfach davon ausgehen, derjenige ist nicht wiedergeboren. Und das passiert bei mehr Leuten, auch im frommen Bereich, auch in den ganz heiligen Heiligungsbewegungen, als man meint. Ja? Da gibt es also Leute, die über Jahre gegangen sind zu einem Seelsorger nach dem anderen und gesagt haben, ich habe Besessenheitssymptome, ich bin ein Kind Gottes, beten Sie mich frei. Und ich weiß zum Beispiel von einer Frau, die das also schon bestimmt bei 10 überregional tätigen Brüdern angefragt hat, die mich auch angefragt hat, bis ich gesagt habe, ich will nicht mehr, dass Sie anrufen, ich werde nicht für Sie beten. Ist das nicht grausam? Es ist nicht böse, hartherzig, wenn man sagt, ich bete gar nicht für Sie. Wir werden das noch sehen. Ich glaube nicht. Ja, ja, also da, wenn man nach der Bibel geht, muss man ganz nüchtern sagen, der Normalzustand für ein Kind Gottes ist, solche Belästigungen können nicht stattfinden. Wenn sie doch stattfinden, dann kann es sein, ein echtes Kind Gottes hat sündhaft in den Bereich der Dämonie sich geöffnet. Zum Beispiel, indem sie sich bei Pfingstern und Charismatikern die Hände auflegen lassen oder indem sie Akupunktur, irgendwelche okkulte Dinge in Anspruch genommen haben im Bereich der Medizin oder irgendwo anders, Wahrsagerei. Solche Dinge können dem Teufel Anrechte geben, auch bei Kindern Gottes, die er normal nicht hat. Ein Beispiel, ich habe aus Thailand einmal einen Anruf bekommen von einem deutschen Bruder im Herrn, der seitdem mir zum Freund geworden ist. Und der hatte ein Problem, hat sich bekehrt in Thailand, war in einer Baptistengemeinde, hat dem Herrn nachgefolgt und dann an einem Punkt wurde er eingeladen in einen charismatischen Kongress und hat sich von einem charismatischen Prediger die Hände auflegen lassen und um Heilung gebetet. Von dem Moment an konnte er nicht mehr richtig beten und Bibel lesen. Und das hat ihn natürlich erschreckt, er hat gedacht, was ist jetzt los? Und er kam dann praktisch auch über meine Webseite darauf, dass er verführt worden war und dass dieser pfingstlerische, charismatische Geist ein dämonischer Verführungsgeist ist. Das hat er erkannt und dann hat er Buße getan, hat sich davon losgesagt, von dieser Handauflegung und alles war wieder weg und er konnte wieder ganz normal beten und Bibel lesen. Ja? Also solche Dinge gibt es, dass sich auch wahre Gläubige mehr oder weniger entweder unwissend oder eben sündhaft in den Bereich der Dämonie begeben. Und dann hat der Feind Anrechte, Dinge zu tun, die er normal nie tun darf. Also entweder ist das der Fall oder aber es ist jemand, der nicht wirklich wiedergeboren ist, sondern der unter irgendwelchen dämonischen Wirkungen leidet. Und der Teufel benutzt solche Leute, um Männer Gottes, um Diener, um Gemeinden kaputt zu machen. Indem sie sich daran machen und mit ihren Problemen immer wieder kommen und die Leute verlocken, bete mich doch frei. Und dann gibt es Brüder, aus meiner Sicht auch wirklich ernsthafte Diener Gottes, die es aufrichtig meinen und die lassen sich verleiten, genau das zu tun. Die fangen dann an und nehmen als Vorbild den Herrn und die Apostel und fangen an, den Geistern, die da angeblich oder tatsächlich sich manifestieren, zu gebieten und versuchen, sie auszutreiben oder sie versuchen auch zu lösen, irgendwelche Flüche. Das ist auch so eine Lehre, die in dem Bereich gibt. Es gibt zwei Irrlehren da. Das eine ist, dass ein Gläubiger angeblich besetzt und besessen sein kann von bösen Geistern. Und die andere Irrlehre ist, dass ein Gläubiger angeblich noch unter den Flüchen irgendwelcher Vorväter leidet. Da hat jemand Probleme und dann sagt er, ja, das kommt daher, weil deine Ur-Ur-Urgroßmutter Zauberei getrieben hat. Und das ist ein Fluch, der lastet noch auf dir als Kind Gottes. Das sind diese falschen Lehren, die mit dazu beitragen, dass eine sogenannte Okkult- oder Befreiungsseelsorge gemacht wird. Angeblich hängt nun alles daran, dass es vollmächtige Seelsorger gibt, die da gebieten können, die frei beten können von solchen Belastungen. Ja? Das ist eine Irrlehre. Das ist eine teuflische Verführungslehre. Das muss man ganz klar sagen. Wir wollen kein Urteil fällen über Brüder, die da vielleicht in den Irrtum reingezogen wurden. Aber man muss ganz klar sagen, diese Lehre ist verkehrt und böse. Ich werde noch ausführen, warum. Ja? Tatsache ist, diese Befreiungsseelsorge hat einen biblischen Anschein, wie so manches, auch in der Pfingstbewegung. Aber sie ist biblisch nicht gerechtfertigt. Worin besteht der Anschein? Nun, wir wissen alle, der Herr Jesus hat bösen Geistern geboten. Er hat sie übrigens auch gefragt, bestimmte Dinge gefragt, und er hat verschiedene Dinge getan. Nur, das, was er gemacht hat, war ein Wunderzeichen. Der Herr selber hat gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes die bösen Geister austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Das war also ein Zeichen, dass er der Messias war, der König, der Israel befreien würde aus aller Macht der Finsternis. Und deswegen hat er öffentlich böse Geister ausgetrieben, und zwar aus Israeliten, aber immer aus Ungläubigen. Ja? Das war ein Wunderzeichen, und Zeichen geschehen immer an Ungläubigen. Der Herr Jesus hat keinen einzigen Gläubigen mit einer Wunderheilung geheilt und auch die Apostel nicht, sondern die Wunderheilung geschahen immer an den Ungläubigen, weil die Gläubigen haben das Wort und die Ungläubigen hatten damals Zeichen. Ja? Genauso ist es bei der Dämonenaustreibung. Es gibt keine einzige Dämonenaustreibung an einem Gläubigen, die berichtet worden wäre, sondern die Dämonenaustreibung des Herrn und der Apostel waren alle als Zeichen an Ungläubige. Ja? Und das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, wenn wir uns zum Beispiel uns anschauen, diese bekannte Stelle in Matthäus 10, der Auftrag an die Jünger. Das wird ja oft gesagt, das müssen wir eben auch tun. Das ist unsere Rechtfertigung, dass wir aus Gläubigen böse Geister austreiben dürfen. Ich lese mal den Auftrag des Herrn an die 12 Jünger in Matthäus 10, Vers 5 folgende. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Also hier wird ganz deutlich gesagt, und in Markus 16 wird es auch nochmal bestätigt, Dämonenaustreibung ist ein Zeichen des Reiches Gottes gewesen. In der apostolischen Zeit hat der Herr den Jüngern gesagt, treibt Dämonen aus, heilt Kranke, aber auch weckt Tote auf. Aber es ist doch auch ganz deutlich, und das wird eben von den ganzen Leuten nicht beachtet, die diese Stelle für sich in Anspruch nehmen, er hat gesagt, ich sende euch nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also wenn das so wörtlich für uns gelten würde, dann müssten wir alle hier die Zelte abbrechen und uns nach Israel begeben und dort das tun. Aber Tatsache ist, dieses Wunderzeichen war begrenzt auf die Zeit der Apostel. Es war begrenzt auf Christus und die Apostel, wie auch die anderen Wunderzeichen, die Heilungen, die stattgefunden haben. Und es war immer nur an Ungläubigen. Und deswegen ist Christus und die Apostel für uns gar kein Vorbild in dieser Hinsicht. Schon gar nicht, um an Gläubigen Dämonen auszutreiben, denn das haben weder der Herr noch die Apostel jemals getan. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil das gar nicht möglich ist und gar nicht nötig ist, weil ein Gläubiger kann keine Dämonen in sich wohnen haben. Ja? Das ist ja Kolosser 1,13. Wenn ich aus dem Machtbereich des Teufels herausgerettet bin, dann kann der Teufel doch nicht mich bewohnen oder irgendwelche Geister in mir wohnen lassen, die mich noch bestimmen und rumkommandieren und regieren. Das geht nicht. Ja, wenn ich im Machtbereich des Sohnes der Liebe bin, dann bin ich frei von jeder Art von Besessenheit und Besetztheit. Dann kann kein Geist in mir wohnen. Wenn der Heilige Geist Wohnung genommen hat und mich versiegelt hat, was bei der Bekehrung geschehen ist nach Epheser 1,13, dann kann kein böser Geist in einem Gläubigen Wohnung nehmen. Und dann kann man auch keinen austreiben. Das ist eigentlich so einfach. Ja? Und was da passiert ist, dass letztlich eine ganz gefährliche Erfahrungstheologie gepredigt wird. Da kommen solche Leute und dann sprechen sie irgendwelche Diener Gottes an und sagen, bete mich frei. Du hast die Vollmacht. Ich glaube, dass du mich frei beten kannst. In Wirklichkeit, entweder sind sie Besessene und gar nicht gläubig, dann müssen sie sich bekehren. Dann erledigt sich das Problem von selber, weil sobald sie sich dem Herrn anvertrauen, muss der Teufel weichen. Oder aber sie sind Gläubige, die gesündigt haben, an ganz bestimmten Punkten dem Teufel die Tür geöffnet haben, dann kannst du beten, solange du willst. Du wirst sie nicht frei bekommen, bis sie nicht selber Buße tun und die Tür wieder zumachen, die sie dem Teufel geöffnet haben. Ja? Aber was passiert, ist, dass dann solche Geister Menschen, auch aufrichtige Diener Gottes, irreführen. Der Teufel ist ja der Vater der Lüge. Und was da passiert, ich möchte mal vielleicht ein bisschen schildern an Blumhardt. Ihr kennt den Namen wahrscheinlich, ein Erweckungsprediger aus dem Pietismus, der bekannt wurde für einen lang andauernden Dämonenaustreibungskampf mit einem Gemeindeglied namens Gottlieb in Ditus. Aus meiner Sicht war diese Frau nie bekehrt und wiedergeboren. Und aus der sprachen also Dämonen, die war total besessen im Grund, hat verschiedenste Symptome von okkulter Besessenheit gehabt, war aber angeblich fromm und wollte frei werden. Und dann hat Blumhardt diese Geister angesprochen. Und das Interessante ist, diese Geister haben geantwortet und haben mit ihm angefangen zu reden. Durch diese Frau, mit Männerstimmen und was weiß ich was, ja, großes Theater. Ja, und dann hat der Blumhardt einen Riesenfehler gemacht. Der hat nämlich, wie viele Befreiungsseelsorger, auf die Botschaften dieser Geister gehört. Und das ist Spiritismus, ihr Lieben. Das ist eine Sünde. Ja? Und diese Geister lügen ja. Und die Geister haben zum Beispiel gesagt, wenn du die und die Formel nimmst, dann müssen wir ausfahren. Oder sie haben zum Beispiel gesagt, bei anderen müssen wir nicht ausfahren. Aber wenn du gebietest, dann müssen wir ausfahren. Ja? Ja, dann wird der Diener Gottes stolz und denkt, oh, ich bin was Besonderes, ja, ich habe besondere Vollmacht. Und so haben die ganz listig diesen Mann verführt. Sie haben dann zum Beispiel gesagt, wir sind die Seelen verstorbener Christen und wir wollen eigentlich in den Himmel kommen, aber wir können es nicht, weil da sind doch bestimmte Sünden. Bete doch für uns, dass wir frei werden. Und dieser Mann hat angefangen, für angebliche Totengeister zu beten, dass sie frei werden. Und dann haben die gesagt, predige uns das Evangelium, damit wir uns noch bekehren können. Und dann hat er, sein Schwiegersohn hat es bezeugt, in einer leeren Kapelle gepredigt, den Geistern, den Dämonen gepredigt, dass sie angeblich sich bekehren sollen, damit sie noch in den Himmel kommen. Ja? Der wurde in den Spiritismus verführt von den Botschaften dieser Geister. Ja? Und es war, wie es so oft ist, wenn dann so eine sogenannte Befreiungsseelsorge passiert, dann treibt er den einen Geist aus und der macht ein Riesentheater und fährt angeblich aus. Dann kommt der nächste Geist und meldet sich. Dann treibt er den auch aus. Dann kommt der dritte und dann der vierte und dann der fünfte. Und bis beim 20. ist immer noch kein Schluss. Wisst ihr, ich habe das ja auch in der Charismatik erlebt. Da wird ja genauso gesagt, man muss Befreiungsseelsorge machen. Da wird zum Beispiel auch gesagt, wenn du Asthma hast oder wenn du Krebs hast, das ist ein Geist des Krebses, da steckt ein Dämon in dir und wenn wir den austreiben, bist du gesund. Alles mit Berufung auf bestimmte Beispiele aus den Evangelien. Ja? Aber das ist hanebüchen, das ist ein großer Irrtum, eine große Verführung. Ich weiß, bei uns in der charismatischen Gemeinde, wo wir waren, da war eine junge Frau, relativ jung, die war vielleicht Ende 30 und die war an Krebs erkrankt. Und da wurde praktisch von diesen charismatischen Verführern eine monatelange Befreiungsseelsorge gemacht. Also da wurde erst gesagt, das sind Geister, da wurden verschiedene Geister ausgetrieben. Die Frau war immer noch krank. Da wurden Fluchlinien aus der Vergangenheit von irgendwelchen Voreltern angeblich geoffenbart. Die wurden gebrochen und da war auch nichts. Und die Frau wurde immer mehr, kam es zum Sterben und schließlich kurz vorher hat sie sich zurückgezogen, wollte nichts mehr wissen von der ganzen charismatischen Gemeinde und 4 Wochen später ist sie gestorben. Und was wir gemacht haben damals durch diese sogenannte Seelsorge, wir haben diese Frau gequält, verführt und im Grunde auf eine furchtbare Weise der Möglichkeit beraubt, in Ruhe sich auf das Sterben und Heimgehen vorzubereiten. Sie war sicherlich ein Kind Gottes, Gott hat sie weggenommen, das war hart. Wir haben noch durch den falschen Geist geweissagt, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen, haben wir also falsche Hoffnungen gemacht. Und es war immer diese Sache, dass diese Krankheit ist durch einen Dämon verursacht und wenn wir den ausgetrieben haben, dann wirst du gesund. Ja? Und es war halt nicht so. Und da sieht man etwas dran. Ja? Ich habe das verfolgt verschiedentlich. Die Leute, die solche Seelsorge in Anspruch genommen haben, da ist nie jemand frei geworden, dass er dann hätte sagen können, jetzt habe ich 20 Jahre Ruhe. Ja? Sondern wenn der eine Geist rausgeflogen ist, dann kommt das nächste Problem. Und so geht es immer weiter und die Leute klammern sich an diese Seelsorge und sagen, beten Sie mich frei. Das klingt doch fromm, oder? Aber ihr Lieben, was sagt denn das Wort Gottes? Wer macht frei? Der Sohn. Was macht frei? Die Wahrheit des Wortes, nicht unser vollmächtiges Gebieten, sondern das Wort macht frei. Und wenn ich die Lehre verstanden habe, dass die Basis des Teufels die Sünde ist und dass dort, wo ich von der Sünde Buße tue und zu Christus komme, da bin ich frei, dann brauche ich nichts mehr austreiben. Ja, da kann ich gar nichts austreiben. Denn entweder hat ein Christ durch eine bestimmte Okkultsünde die Dämonen reingelassen, dann werden sie auch nicht gehen, wenn ich es versuche, ihnen zu gebieten, weil sie haben ja ein Recht. Das Einzige, was da geändert werden kann, dass der Christ selber seine Sünde bekennt, Buße darüber tut, sich lossagt von dieser falschen okkulten Praktik und dann muss der Feind weichen. Ohne Theaterdonner, ohne Stimmen, ohne irgendwelche sichtbaren Merkmale. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich hatte einmal da auch erlebt in der charismatischen Gemeinde, da war eine angebliche Dämonenaustreibung. Da war so einer, der hatte angeblich einen Geist des Rauchens. Das war auch so ein scheinbekehrter Mann, der da in die Gemeinde kam, der war Kettenraucher. Und dann hat man ihm da also unter großem Theaterdonner den Geist des Rauchens austreiben wollen. Dann fing der da an, der lag auf dem Boden, hat dann angefangen zu husten und der Austreiber hat gesagt, jetzt kommt der Geist raus und jetzt und nochmal und hat geboten wie der Weltmeister. Tja, und dann war scheinbar der Geist draußen, da wurde groß gejubelt drüber und proklamiert und was weiß ich was. Naja, und am nächsten Sonntag drauf hatte ich die Einladungsdienst draußen vorm Eingang von dem Gottesdienstraum. Und dann sehe ich gerade, wie dieser Mann zum Gottesdienstraum geht und drückt eine Zigarette mit dem Fuß aus, mit dem Schuh aus, bevor er in den Gottesdienstraum kommt. Tja, der war also frei geworden vom Geist des Rauchens, aber Rauch geraucht hat er immer noch wie ein Schlot. Ja? Warum? Weil das war eine Fleischessünde, das war kein Geist. Und das sind auch so Dinge, in diesem falschen Lehrgebäude sind Krankheiten, sündige Gebundenheiten, alle von Dämonen verursacht. Der Mensch ist angeblich unschuldiges Opfer, sondern Hauptsache er wird frei von den Geistern, dann ist alles in Ordnung. Ja? Dieser Mensch hat sündige Begierden gehabt und deswegen war er Kettenraucher und diese ganze Befreiung war ein einziges Theater und da war nichts davon passiert. Der war nicht frei geworden, der hätte Buße tun müssen. Dann wäre er frei geworden. Ja? Ihr versteht, das Problem ist, dass hier eine ganz falsche Lehre aufgebaut wird, wo der Mensch letztlich zum schuldlosen Opfer gemacht wird und wo auf den Satan und seine Dämonen alle möglichen Dinge geschoben werden, bis hin zu Faulheit, Trägheit, eindeutige Charaktersünden, Ärger, Wutausbrüche. Ja? Das sind einfach Sünden des Fleisches und da wird gesagt, bete mich los davon. Ja? Da kann überhaupt nichts draus werden. Wenn jemand nicht selber Buße tut, dann kannst du den nicht von solchen Dingen losbeten. Also man merkt, da wird auch dann ein falscher Personenkult gemacht. Da wird dann gesagt, ja, jetzt bin ich schon bei 20 Brüdern gewesen. Sie haben mich alle nicht losbeten können. Sie sind meine letzte Hoffnung. Sie sind so vollmächtig. Sie können mich bestimmt losbeten. Ihr Lieben, das ist eine Falle des Teufels. Ich habe zum Beispiel dieser Frau, die da überall hingegangen ist, gesagt, schauen Sie, es gibt einen, der Sie frei macht, und zwar 100% sicher, und das ist der Herr Jesus. Und wenn Sie wirklich zu ihm kommen, in aufrichtigem Glauben und Buße, dann wird er Sie frei machen, aber ich kann Sie im Leben nicht frei machen. Wenn Sie nicht Buße tun, dann kann ich gar nichts beten. Und wenn Sie Buße tun, dann brauche ich nicht beten. Sie müssen beten und Sie müssen glauben und zum Herrn umkehren. Ja? Und das wollte sie nicht. Sie hat gesagt, tja, also dann muss ich eben weitersuchen, zum nächsten vollmächtigen Bruder gehen. Ja? Und das ist sündhaft. Das ist auch letztlich ein Weg, wo der Teufel dienende Brüder die Zeit stiehlt und sie versucht, ob sie nicht doch drauf reinfallen und anfangen zu gebieten und letztlich in diese spiritistische Sünde fallen. Weil eines muss mal klar sein, das war eine absolute Ausnahmesituation, dass der Herr Jesus den Aposteln erlaubt hat, ich meine, er als der Sohn Gottes konnte das, ja, die Dämonen ansprechen und sagen, raus. Selbstverständlich, er war ja der Herr. Aber die Apostel konnten das nur aufgrund eines besonderen Auftrags. Und dass diese Befreiung so laut und so mit öffentlichem Sprechen der Dämonen vor sich ging, war einfach deshalb, weil es ein Wunderzeichen war, weil es die Macht Gottes über den Teufel demonstrieren sollte. Ja? Aber wenn das jemand machen würde, ohne diesen Sonderauftrag an die Apostel, dann wäre das im Grund Spiritismus. Denn in 5. Mose 18 ist unter den Dingen, die verboten sind, auch das Bannen von Geistern. Das Binden und Befehlen von Geistern, das machen ja auch die Schamanen und die Zauberer. Die versuchen ja auch Leute frei zu beten oder frei zu bekommen durch irgendwelche Rituale. Und das ist eine Okkultsünde an und für sich. Ja? Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, es ist biblisch nicht richtig, wenn ein Gläubiger aus Ungläubigen heute Dämonen austreibt. Ja, das ist auch eine Frage, da gibt es unterschiedliche Bewertungen drüber. Aber ich bin der Überzeugung, wenn ein Ungläubiger sich nicht bekehrt und immer noch unter der Macht des Satans bleibt, dann kann man die Dämonen eigentlich gar nicht rausbekommen, weil die ja immer noch eine Machtbasis haben. Sie haben ja noch ein Anrecht, weil derjenige ja noch immer unter der Macht des Teufels ist und noch nicht zu Christus gekommen ist. Und man muss es auch nicht tun, weil das Wort Gottes hat auch die Kraft und der Geist Gottes, wenn er wirkt, dass auch solche Leute sich bekehren können und der Feind einfach ein Stück sie freigeben muss und still werden muss, damit sie sich bekehren können, wenn sie denn wollen. Also ich persönlich glaube, man muss solchen Menschen das Evangelium verkündigen, man darf beten, dass der Herr auch diese verführerischen und finsteren Geister einfach stille hält und dass sie da nichts dagegen tun dürfen, dass er sich bekehrt, aber muss sich selber bekehren und dann wird er frei, ohne dass da irgendein Dämon was sagen kann oder was tun kann. Das geschieht ja ganz unsichtbar und in einem Augenblick, wenn der Herr einzieht, muss der Teufel ausziehen. Ja? Da braucht kein Mensch was dazwischen tun, sondern das geschieht unsichtbar durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt. Wenn Christus Besitz ergreift von einem Menschen, dann muss der Teufel loslassen und fliehen. Ja? Das ist die biblische Linie aus meiner Sicht. Ja? Und diese Wunderzeichen sind auf die Apostelzeit beschränkt gewesen. Ja? Das lesen wir auch in Hebräer 2, dass diese Zeichen eben nur waren, eben in der Zeit, wo Christus selber gewirkt hat und die, die ihn gehört hatten. Da hat Gott Kräfte und Zeichen und Wunder gewirkt, um das Wort Gottes zu bestätigen und zu bekräftigen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das heute auch noch richtig wäre. Es ist auch wichtig zu sehen, die Dämonenaustreibungen haben an Ungläubigen, haben durchaus nicht überall zu einer Bekehrung und Errettung geführt. Sondern viele Juden wurden damals frei von Dämonen, aber sie haben sich nicht bekehrt und der Herr Jesus hat sie gewarnt, dass dann die Geister mit 7 anderen zurückkehren. Das lesen wir vielleicht nochmal in Matthäus 12, weil das auch ganz wichtig ist, dass wir das verstehen, dass das gar kein Mittel zur Evangelisation ist, die Dämonenaustreibung. Da lesen wir vom Herrn. Wenn aber der Vers 43 bis 45 Matthäus 12, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Ja, da waren also viele Juden, die haben Befreiung von bösen Geistern erlebt, aber keine Buße. Und dann war die Machtbasis für den Teufel da, dass er wieder zurückkehren konnte. Ja, das war ja nur ein Wunderzeichen. Das hat sie nicht gerettet, sondern sie mussten sich bekehren, dann wären sie gerettet gewesen. Ja, dann hätte der Teufel auch keine Macht mehr gehabt an ihnen. So aber sind die zum Teil wieder zurückgekehrt. Und genauso sehen wir zum Beispiel, der Apostel Paulus hat den Wahrsagegeist ausgetrieben bei der Magd in Philippi, aber die hat sich auch nicht bekehrt, ja, sondern die ist praktisch in ihrem unbekehrten Zustand geblieben. Das war ein Zeichen, aber das war keine Rettung. Also von daher gesehen müssen wir ganz klar sehen, von der biblischen Lehre her ist es klar, solange ein Ungläubiger unter der Macht des Teufels ist, können wir ihn nicht frei beten, sondern er muss sich zu Christus wenden und der Herr Jesus macht ihn frei. Die Grundlage, warum der Teufel noch Macht ausüben kann, ist die unvergebene Sünde, in der diese Menschen noch leben. Und solange die da ist, kannst du den Teufel nicht wegbeten. Ja? Das ist ja auch diese Dummheit und diese Irreführung der Charismatiker, die sagen, wir können heute den Teufel und die Dämonen binden und in den Abgrund schicken. Das machen die am laufenden Band. Nur der Teufel ist immer noch da und die finsteren Geister auch noch. Ja? Die sagen, wir binden den Geist über Stuttgart, den Fürsten der Finsternis, und wir werfen ihn in den Abgrund. Und dann kommt die große Erweckung. Ja? Aber die Bibel sagt, der Teufel hat die Erlaubnis von Gott, weiterzuwirken, bis zu dem einen Moment, wo in Offenbarung gezeigt wird, da gibt Gott ein Kommando und ein Engel kommt und bindet den Satan und wirft ihn rein. Da gibt es nicht mal einen Kampf. So souverän ist Gott, das passiert dann ganz ruhig und klar und dann muss er weg. Aber solange Gott ihn noch lässt, kann kein Christ, kein Charismatiker den Teufel binden oder irgendwelche Geister binden und in den Abgrund schicken. Und genauso ist es, solange jemand noch unter dem Machtbereich der Finsternis ist, kann kein Seelsorger ihn frei beten, sondern er muss sich bekehren, dann macht ihn Christus frei. Und wenn es jetzt wirkliche Kinder Gottes sind, die haben eigentlich das Anrecht auf Befreiung. Und wenn da was passiert bei einem wirklichen Kind Gottes, dann muss ich fragen, wo war die Sünde, durch die du dem Teufel Eintritt gewährt hast? Ja? Wie gesagt, es kann sein, manche Leute haben zum Beispiel auch Akupunktur oder Homöopathie oder irgendwelche okkulte Medizin in Anspruch genommen. Dann kamen dämonische Symptome. Ganz oft sehe ich es eben in der Seelsorge bei Charismatikern. Ich komme, da rufen Leute an, sagen, ja, ich höre immer Stimmen und ich habe Depressionen und Selbstmordgedanken. Und frage ich, haben Sie sich mal von einem Charismatiker die Hände auflegen lassen? Ach ja, da war sowas vor. Ja, und wann kam denn das? Ja, stimmt, eigentlich kam das ziemlich genau in der Zeit. Ja? Und dann sage ich, tun Sie Buße? Sagen Sie sich los im Namen Jesu Christi. Sie sich selber, das kann nicht jemand anders machen. Sagen Sie sich los von diesen Okkultkontakten, wo Sie Hilfe gesucht haben beim Teufel, beim falschen Geist, wo Sie sich die Hände auflegen haben lassen, wo Visionen waren, wo rückwärts gestürzt wird. Beten Sie da, bringen Sie das vor den Herrn, sagen Sie sich los. Und ich habe immer wieder erleben dürfen, die Menschen werden frei. Das ist manchmal ein gewisser Kampf, aber sie werden frei, weil ganz einfach, sie haben in Christus die Freiheit. Und wenn sie diesen Einstiegspunkt für den Feind beseitigen durch Buße, durch Sündenbekenntnis, dann muss der Feind weichen. Ja? Das ist der biblische Weg zur Befreiung. Und das andere, das ist im Grund eine teuflische Art, um Menschen noch viel mehr und tiefer zu binden. Ja? Und zwar nicht nur die Opfer, die Suchenden, Seelsorge suchen, sondern auch die Befreier, die Seelsorger werden gebunden, weil sie letztlich Spiritismus und Zaubereisünde betreiben und weil sie letztlich mit hineingezogen werden in einen okkulten Einfluss. Ich habe das bei Blumhardt geschildert, ja. Und dann kommen auch eben so Sonderlehren, die oftmals durch die Aussagen von Dämonen gewonnen werden. Und man darf doch nie die Geister befragen. Das ist ja nochmal so eine Okkultsünde nach 5. Mose 18. Aber das tun viele solche Seelsorger, dass sie die Dämonen fragen, was ist los? Und dann kommen solche Sachen raus, habe ich jetzt gehört, dass irgendwelche solche falsche Seelsorger sagen, ja, wenn sich jemand bekehrt hat, dann muss der Teufel weichen aus dem Gläubigen, aber die Unterteufel, die kleinen Dämonen, die können noch drinbleiben und verteilen sich auf die Zimmer der Seele und die muss man einzeln austreiben. Ja? Das ist großer Unsinn nach der Lehre der Bibel. Tut mir leid. Ja? Ich habe das auch gesagt, in Kolosser 1,13 steht, der Vater hat uns herausgerettet aus der Macht der Finsternis. Da ist nicht nur die Macht des Teufels gemeint, sondern alle Geister, alle seine Engel, die in der Finsternis sind, sind da mit einbegriffen. Ja? Jeder von denen muss weichen. Da gibt es keine Ausnahme. Das kann nicht sein, dass der Teufel weichen muss und die einzelnen Geister bleiben. Ja? Das ist Erfahrungstheologie und Irreführung. Fromm getarnter Betrug. Und dann kommt man so weit, dass eben dann auch die Gläubigen denken, oh, habe ich noch irgendeinen Geist in mir? Ja, ich weiß, meine Frau, der haben die Charismatiker auch gesagt, ja, du hast so Angst. Die hatte immer Angst, wenn dieser charismatische Lobpreis zu intensiv wurde. Dann hat sie gesagt, ja, das kommt daher, dass du einen Dämon in dir wohnen hast. Ja? Und meine arme Frau, die war ganz fix und fertig, ja? Weil sie gedacht hat, ja, jetzt wohnt ein böser Geist in mir. Ja, bin ich dann überhaupt schon errettet? Und es war eine einzige Quälerei und das hat überhaupt nicht gestimmt, sondern der Geist Gottes hat ihr gezeigt, dass da was nicht stimmt mit dem charismatischen Lobpreis. Ja? Aber das waren diese Dinge, wo man dann auch Gläubige dazu bringt, dass die wie ein Kaninchen auf die Schlange auf den Teufel starren und auf das, was er jetzt wieder tut. Und das ist Aberglaube und das lädt den Feind ein, immer mehr sich zu manifestieren. Und mit solchen Menschen geht es geistlich abwärts. Mit jeder Seelsorge, mit jeder Austreibung wird es schlimmer mit ihnen, statt dass es besser wird. Und das ist eben diese schlimme Frucht von diesen Irrlehren, dass dann Menschen im Grund immer mehr gebunden werden, obwohl man behauptet, ja, ich mache dich durch die Austreibung immer freier. Ja? Genauso ist es eine schlimme Sache, wenn man behauptet, ein gläubiger Christ könnte noch an Fluchlinien von den Voreltern gebunden sein. Ich meine, da kann man jetzt nicht so genau drauf eingehen. Ich denke, man kann schon sagen, die Bibel zeigt, dass bei Ungläubigen in der Tat es Fluchlinien geben kann. Ja, es gibt zum Beispiel Familien, in denen zieht sich Hurerei und Ehebruch von einer Generation zur nächsten durch. Es gibt auch Familien, in denen zum Beispiel okkulte mediale Belastung tatsächlich von Generation zu Generation sich durchzieht und weitergibt. Aber dort, wo der Herr Jesus ins Spiel kommt, wo ein Kind Gottes heraustritt aus dem Sündenleben und hineintritt in die Gemeinschaft mit Christus, da sind alle diese Fluchlinien gebrochen. Sage ich das jetzt nur so oder steht es in der Schrift? Wir brauchen ja eine biblische Lehre als Grundlage. Ich möchte mal zwei Bibelworte lesen, die aus meiner Sicht genau das auch beweisen, dass ein Kind Gottes frei ist von den Fluchlinien der Voreltern. 1. Petrus 1. Da lesen wir über die völlige Erlösung des Herrn Jesus folgendes, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also bin ich noch gebunden an die Folgen des nichtigen Wandels meiner Vorväter? Wenn ich dem Herrn Jesus angehöre, dann bin ich davon losgekauft. Und zwar mit dem stärksten Kaufpreis, mit dem herrlichsten Kaufpreis, den es überhaupt geben kann, mit dem kostbaren Blut Christi. Ja? Da ist nichts mehr davon da. Und genauso eben, wenn wir dann auch lesen, Galater 3, Vers 13 bis 14, das ist ganz interessant, weil da ganz genau gezeigt wird, was der Herr Jesus getan hat, um diese Fluchlinien zu brechen. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wir wissen ja, das, was die Leute immer anführen, kommt genau aus dem mosaischen Gesetz, aus den 10 Geboten, ja, dass nämlich Gericht geübt wird an den bis ins tausendste Glied an denen, die den Herrn hassen. Ja. Und genau dieser Fluch, der da ausgesprochen wird, dieser Gerichtsspruch, von dem hat uns Christus losgekauft. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also wer wiedergeboren ist, wer den Geist Gottes hat, der ist losgekauft von jedem Fluch des Gesetzes. Und deswegen können die Sünden der Voreltern uns überhaupt nichts mehr anhaben. Und das ist ein Stück Okkultismus, wenn man da drin rumrührt und versucht zu schauen, hat nicht irgendein Großvater mal Zauberei getrieben. Ja? Das weiß man ja im Normalfall gar nicht. Ja? Und dann wird dann unter Umständen noch zu irgendwelchen hellseherischen Offenbarungen da Zuflucht genommen, um das rauszufinden und um da irgendwie etwas zu lösen. Und dabei hat der Herr Jesus schon alles gelöst. Was will ich dann noch lösen, wo der Herr schon frei gemacht hat, da kann doch ich nicht befreien. Und das ist eben diese Falle, dass dann der Mensch, der vollmächtige Mensch, im Grund an die Stelle des Herrn Jesus tritt und sich anmaßt, Dinge tun zu können, die eigentlich nur Christus selber tun kann. Und der Hilfesuchende, der wird weggelenkt von dem vollkommenen Werk des Herrn Jesus und wird an Menschen gebunden, die ihm doch nicht weiterhelfen können. Und da entsteht ein Teufelskreis, eine ganz ungute Beziehung. Wie gesagt, man erwartet dann alles von Menschen. Der Mensch wird stolz und denkt, ich kann frei beten, ich habe die Vollmacht, andere haben sie nicht. Und es gibt eine Abwärtsspirale, da geht es irgendwann dann immer weiter abwärts mit beiden Teilen, dem Hilfesuchenden und dem falschen Helfer. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Menschen, die unter solchen Dingen leiden, zu dem echten Helfer hinweisen. Und das ist allein der Herr Jesus. Und wenn die ihn ergreifen, dann geschieht Johannes 8. Die Wahrheit haben sie verstanden, die völlige Erlösung in dem Herrn. Sie sind errettet, sie sind erlöst, sie müssen das nur noch ergreifen. Und in dem Moment, wo sie das ergreifen, werden sie frei. Und dann bewahrheitet sich diese Verheißung, wen der Sohn frei macht. Nicht, wo wen irgendwelche Befreiungsseelsorger frei beten, sondern wen der Sohn frei macht, der wird auch wirklich frei sein. Der wird erleben, wie finstere Belastungen weichen, wie manchmal auch Depressionen können manchmal auch von solchen Dingen herkommen, Stimmen hören, Lästergedanken, Selbstmordgedanken, solche Dinge gibt es und die müssen weichen, die müssen weggehen, wenn der Herr Jesus wirklich im Glauben ergriffen wird, wenn wir verstehen, dass er die Erlösung schon vollbracht hat, dass ich nur zu ihm kommen muss und dass ich alle Sünde klar ans Licht bringen und bekennen muss. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ja? In dem Moment, wo ich noch Sünde verberge oder Dinge nicht bereinige, da hat der Feind noch Anrechte, das ist klar. Dann kann ich nicht frei werden. Aber es liegt nicht an Christus, es liegt nicht am Seelsorger, sondern es ist die Verantwortung des einzelnen Menschen, das, was der Herr Jesus ihm geschenkt hat und im Wort Gottes verheißen hat, wirklich auch zu ergreifen. Und dann wird er frei werden. Das ist überhaupt keine Frage. Ja? Also wie gesagt, wir müssen Buße tun. Ja, das ist auch ganz wichtig. Denn jeder Übergriff in die Magie, auch bei der Charismatik, bedeutet, ich vertraue dem Herrn nicht, dass er allein genügt. Ich suche andere Kraftquellen. Und das ist die Sünde des Heidentums. Ja? Sie wenden sich an ihre Götter, um Kraft, Gesundheit, Erfolg zu haben. Das ist der Götzendienst. Sie wenden sich an Dämonen, sie benutzen heidnische Techniken, um ihr diesseitiges Leben zu fördern, vorwärts zu kommen, gesund zu werden. Ja? Dann geht man zu Gesundbetern und so weiter. Und diese Sünde, nicht alles von Gott zu erwarten, sich nicht Gott ganz zu ergeben und zu sagen, lieber bleibe ich arm und krank, als dass ich mich mit dem Teufel einlasse und von falschen Kräften hier irgendwelche Hilfe suche. Diese Sünde muss bekannt werden. Ja? Dass man sagt, Herr Jesus, ich habe gesündigt, indem ich mich an den Feind gewandt habe und falsche Kräfte angezapft habe, um irgendetwas erreichen zu wollen. Und sei es auch, dass man in der Pfingstlerei und Charismatik sich geöffnet hat. Wenn ich da wirklich Buße drüber tue und wenn ich dann die Sünden auch bekenne, das muss man manchmal einzeln machen, ja, weil der Feind gibt seine Festungen nicht so ohne weiteres kampflos auf. Ja, man muss manchmal wirklich gucken, diese und jene Einflusstore müssen geschlossen werden und das kann man mit einem Seelsorger machen, aber nicht, dass der Seelsorger einen frei betet, ja, sondern dass er der Zuhörer ist, vor dem man die Dinge bekennt. Ich selber muss mich lösen, ich selber muss dem Teufel die Tür zumachen, die ich ihm geöffnet habe. Ja? Buße, Sündenbekenntnis, wie gesagt, dieses Lossagen ist gar nicht von der Schrift her so direkt erforderlich, aber ich denke, es ist richtig, dass man ganz entschieden sich trennt und absagt von dem, wo man dem Feind die Hand ausgestreckt hat, weil der Feind eben erst dann geht, wenn das wirklich auch entschlossen und entschieden gemacht wird. Das soll der Gläubige tun und dass er dann im Glauben mit dem Sieg Jesu Christi rechnet. Das ist wichtig. Ja? Hinter diesem ganzen, ich brauche einen vollmächtigen Seelsorger, ist im Grund oft Unglaube, dass man nicht bereit ist, mit dem unsichtbaren Seelsorger und Befreier Jesus Christus zu rechnen. Und so ein fromm getarnter Unglaube, den segnet Gott nicht. Da gibt Gott keine Befreiung, wenn man sich an Menschen hängt. Ja? Das heißt ja auch, verflucht ist der Mann, der Fleisch zu seinem Arm macht. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird sein wie ein Baum, der an den Wassern gepflanzt ist. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen auch in der Seelsorge die Menschen immer zu dem Herrn Jesus hinweisen, wegweisen von uns. Wer sind wir? Gar nichts sind wir, unnütze Knechte. Der Herr Jesus macht frei. Er hat den Sieg errungen. Wenn ich im Glauben seine Befreiung ergreife, dann ist sie sicher. Und wenn ich mich von Menschen freibeten lassen will, dann bin ich der Elendeste und da wird nie eine wirkliche Befreiung rauskommen. Befreien kann nur der Herr. Die Ehre hat nur der Herr, nicht irgendein Mensch, auch kein Knecht des Herrn. Und das müssen wir uns merken, diese Linien. Dann verstehen wir, was der Herr sagen will, wenn er sagt, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Und dann darf ich im frohen Glauben mit meinem Herrn Jesus weitergehen. Und wenn dann Anfechtungen kommen, Schwierigkeiten, Widerstände, da werden wir morgen drüber reden. Das ist normal. Da haben wir die Waffenrüstung Gottes, da dürfen wir widerstehen, feststehen im Glauben, stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann erleben wir im Alltag Sieg über den Widersacher. Und das möchte ich noch einmal aufgreifen, 1. Korinther 15, zum Abschluss, Vers 57 und 58. Dieses Auferstehungskapitel im 1. Korintherbrief, wo der herrliche Sieg des Herrn Jesus proklamiert wird, über den Teufel, über den Tod, über die Welt, über die Sünde, über alles hat der Herr Jesus gesiegt mit seinem vollkommenen Sühnopfer und seiner herrlichen Auferstehung. Und er ist jetzt zur Rechten Gottes in der Höhe. Und mit ihm bin ich verbunden. Und dann kann mich nichts unterkriegen, nichts antasten von dem Feind. Vers 57 und 58, 1. Korinther 15, da lesen wir, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wenn wir uns also im Glauben fest auf diesen vollbrachten Sieg des Herrn Jesus stellen, dann können wir Gott danken, dann können wir zuversichtlich sein, dann können wir fest sein, dann brauchen wir nicht hin und her zu schwanken, auch wenn vielleicht mal Erfahrungen kommen, wo man denkt, oh weia, was ist jetzt passiert, dann darf ich zu dem Herrn Jesus fliehen, darf seine Verheißungen im Glauben in Anspruch nehmen und dann wird der Sieg uns geschenkt von dem Herrn. Möge der Herr uns darin ermutigen und stärken, dass er der Sieger ist. Amen. Ich will noch einladen zum Gebet und würde dann abschließen. Stehen dazu auf.